RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Mehr Geld, mehr Waffen für die Ukraine. So hört sich das in den vergangenen Tagen an, was wir aus verschiedenen Ländern hören. Deutschland zum Beispiel verspricht jetzt 37 Millionen Euro für den Wiederaufbau. Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky entgegnet, wir brauchen hunderte Milliarden dafür. Und von Wiederaufbau ist das Land noch weit entfernt. Die russische Offensive geht weiter. Paulina Milling, eigentlich unsere Moskau-Korrespondentin, trägt alle Informationen aus der Ukraine und aus Russland in Köln zusammen. Frau Milling, wie ist denn die Lage heute Morgen, vor allem zum Beispiel in Mariupol?
In Mariupol ist die Lage ziemlich widersprüchlich, zumindest sind die Angaben ziemlich widersprüchlich. Russland hatte ja gestern behauptet, die Stadt vollständig unter die Kontrolle gebracht zu haben, bis auf dieses Gelände des Stahlwerks. Die ukrainische Seite, der Präsident hat widersprochen, hat gesagt, egal was von der russischen Seite behauptet wird, die Streitkräfte leisten weiter Widerstand. Wenn man das Kriegsgeschehen der vergangenen Tage beobachtet und auch das aktuelle selbst nach der Ankündigung Russlands, das Werk nicht zu stürmen, konzentrieren sich die Kämpfe wohl nur auf dieses Gelände bisher. Es könnte vereinzelte Gefechte geben in einzelnen Vierteln der Stadt oder auch im Hafen von Mariupol wie zuletzt. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass das der Hauptkriegsherd ist dort in Mariupol. Und dort halten sich eben ukrainische Soldaten und auch etwa 1000 Zivilisten auf in diesem Gelände, das ziemlich verwinkelt ist und sie sich dort eben in den Kellern im Unterbau befinden.
Warum kommt man an die Hafenstadt und an das eingeschlossene Stahlwerk eigentlich nicht vom Wasser her heran, also dass man dort zum Beispiel die Zivilisten rausholen könnte?
Ja, man müsste natürlich koordinieren, dass eben Schiffe dort irgendwie andocken könnten. Das ist ja ein Gebiet, was auch von der russischen Marine kontrolliert wird. Im Asowschen Meer ist auch die Schwarzmeerflotte Russlands unterwegs und an diesen Schiffen müsste man dann vorbeikommen. Also Russland müsste dem aktiv zustimmen, dass beispielsweise eine neutrale Seite, ein neutrales Land eben die Menschen dort herausholen könnte.
Ja. Verstehe. Wer sind die Verteidiger dieses Werks, dieses Regiment Azov?
Ja, es ist nicht nur das Regiment Azov, aber auch dieses Regiment. Es waren ursprünglich in Mariupol drei verschiedene Regimenter stationiert, die eben die Stadt so lange verteidigt haben. Die Infanteristen, die Marineinfanteristen und eben das Regiment Azov. Das ist am meisten umstritten im ukrainischen Heer, muss man sagen. Ihm werden Kontakte zu Rechtsextremen nachgesagt und es soll damit Mitglieder geben, die ultranationalistisch sind. Das wird nicht von der Hand zu weisen sein. Nichtsdestotrotz kämpften die genauso wie die anderen Regimente eben um Mariupol. Und Mariupol ist deren Standort. Dieses Regiment war immer in Mariupol stationiert.
Paulina Milling, welche weiteren Entwicklungen gibt es im Süden, aber auch im Osten der Ukraine?
Die Lage ist sehr angespannt. Die ukrainische Verteidigungsministerin, die stellvertretende Ministerin, hat davon gesprochen, dass die Gefechte heftig seien und dass man einsehen müsse, dass man zwar Widerstand leiste, aber dass man unterlegen sei. Der Generalstab gibt trotzdem an, dass man auch Erfolge bei dieser Offensive erreiche. Der Angriff der russischen Truppen ist dennoch massiv. Er findet hauptsächlich in drei Regionen statt, im Gebiet Kharkiv, im Gebiet Donetsk und Luhansk. Und man vermutet, dass jetzt, wenn tatsächlich Mariupol fallen sollte, dass von dort eben die Streitkräfte sich verbinden könnten mit den bereits kämpfenden russischen Truppen. Und sie könnten die ukrainischen Streitkräfte, die dort Widerstand leisten, sogar umzingeln.
Russlands Krieg in der Ukraine. Die Truppen rücken im Osten weiter vor, mit aller Brutalität, wie es scheint. Die Bilder, die uns seit nun schon 2 Monaten erreichen, werden immer schrecklicher und sie lösen auch Erinnerungen aus, und zwar Erinnerungen an Syrien. Auch dort ist die russische Armee mit aller Härte auch gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen, um Diktator Assad an der Macht zu halten. Bis heute ist das auch erfolgreich. Ergebnis: zerbombte Städte, viele zivile Tote, barbarische Menschenrechtsverletzungen, so wie jetzt in der Ukraine. Daniel Gerlach gehört zu Deutschlands bekanntesten Nahost-Experten. Er ist Chefredakteur des Nahost-Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Jetzt ist Daniel Gerlach am Telefon. Ich grüße Sie, Herr Gerlach.
Ja, guten Morgen.
Sind diese Erinnerungen an die Bilder aus Syrien jetzt im Vergleich mit der Ukraine richtig? Sehen Sie Wiederholung?
Ich sehe einige Parallelen, was die Taktiken anbelangt und auch was die Schonungslosigkeit anbelangt, mit der man hier vorgeht. Auf der anderen Seite sehe ich auch zahlreiche Unterschiede, denn der Einsatz in Syrien war für die Russen ein sehr limitierter, ein begrenzter, wo man eigene Verluste auch vermieden hat und wo man sich darauf konzentriert hat, die Truppen anderer zu stützen. Man hat Luftwaffe eingesetzt, weil man wusste, dass es keine Gegenwehr gibt. Aber was man da in der Ukraine vorhat, hat, glaube ich, mit dem Einsatz in Syrien sehr wenig zu tun und ist auch weniger, auch selbst wenn man sich die russische Taktik anschaut, weniger rational als das, was in Syrien passiert ist.
Aber was war dann der Grund, Syrien zu unterstützen? War das vielleicht auch so eine Art Prüfung der russischen Armee?
Das hat auch ein Nebeneffekt dieser Aktion in Syrien gewesen. In Syrien hat man Putin gesehen, dass er relativ kostengünstig wieder geopolitisch ganz oben in der ersten Liga mitspielen kann. Er hat die Schwäche des Westens gesehen, hat ein Vakuum gesehen, ist da reingestoßen und plötzlich war Russland, das vorher ja eben auch aufgrund der Annexion der Krim ein Paria war in der internationalen Politik, wieder ganz oben auf und jeder möchte mit Russland reden. Das war also ein billiger Einsatz, wenn man es so sehen möchte. Und man hat natürlich auch russische Waffensysteme eingesetzt. Man hat russische Waffensysteme getestet. Man hat auch der Weltöffentlichkeit gezeigt, was diese Waffensysteme können. Aber ich denke trotzdem, dass der Einsatz in Syrien mit dem Einsatz in der Ukraine nicht vergleichbar ist. Was allerdings interessant ist, dass man offensichtlich jetzt versucht, weil man sich in der Ukraine verschätzt hat, Kräfte und Personen einzusetzen, die diesen Einsatz in Syrien geführt haben. Denn Syrien ist aus russischer Perspektive ein Erfolg gewesen. Von der Ukraine kann man das offensichtlich momentan nicht behaupten.
Sie sprechen von einem General, der in Syrien den Oberbefehl hatte. Der soll ja jetzt auch in der Ukraine den Oberbefehl übernehmen. Könnte das in der Ukraine dazu führen, mit den Erfahrungen, die dieser General in Syrien gesammelt hat, dass es noch brutaler wird?
Also diese Figur, die Sie erwähnen, General Alexander Dornikow, war mir, muss ich sagen, und ich beschäftige mich sehr intensiv mit Syrien seit Jahren, aus dem Syrien-Kontext nicht wirklich bekannt. Der Name ist mal gefallen, der war einige Monate dort im Einsatz, aber immerhin war er in der Lage, überhaupt schon mal so eine Operation zu führen mit vereinten Kräften. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, in Syrien haben die Russen die Truppen des syrischen Regimes unterstützt. Und diejenigen, die am Boden gekämpft haben, die quasi die Drecksarbeit gemacht haben, waren keine russischen Truppen, sondern das war die syrische Armee. Das waren zum Teil von Iran gesteuerte und ausgebildete schiitische paramilitärische Gruppen. Das heißt, die Russen haben, wenn sie überhaupt am Boden aktiv waren, ziemlich sich geschützt. Und es gab einige Verluste, aber auch die Verluste, die Russen in Syrien ertragen mussten, sind relativ gering gewesen, mit Ausnahme dieser Söldnerheere, von denen immer wieder zu lesen ist, die Wagner-Gruppe, die relativ viele Menschen dort verloren haben, die aber nach Einschätzung von Militärexperten dort auch relativ stümperhaft gekämpft haben. Also am Boden, glaube ich, hat man nicht wirklich die Kapazität aufgebaut, die man jetzt in der Ukraine nutzen könnte, was die Technologie und die Waffensysteme anbelangt, natürlich schon.
Herr Gerlach, gucken wir noch mal auf einen anderen Aspekt im Vergleich Syrien-Ukraine. Wir erleben ja jetzt auch eine Propagandaschlacht, in der die Wahrheit keine Rolle mehr spielt. Offensichtliche Tatsachen werden in Moskau bestritten. Stattdessen werden Verschwörungsmythen gestreut. Sie sagen, die Kriege Syrien und Ukraine wären nicht vergleichbar, aber wir haben ähnliche Verhaltensweisen schon in Syrien erlebt. Was steckt denn dahinter?
Absolut, und das ist ein ganz zentraler Punkt. Der Kampf um die Informationshoheit ist ein ganz integraler Bestandteil der russischen Strategie, der russischen Taktik. Und da haben wir in Syrien gesehen, wozu das führen kann. Denn es ging in Syrien nie darum, der russischen Seite zu behaupten, das und das ist passiert und wir wissen, wir haben die Zweifel zu sehen und die Informationen, die Feststellungen, auch die Narrative, die man dann von westlicher Seite in den Vereinten Nationen diskutiert hat, eingebracht hat, immer zu diskreditieren, zu hinterfragen und zu sagen, es kann so gewesen sein oder so. Und in dem Moment, wo es keine Wahrheit gibt, wo es nicht mal ganz prinzipielle Fakten gibt, auf die man sich einigen kann, kann man natürlich auch keine politischen Gespräche führen, kann man keine wirklichen Waffenstillstandsverhandlungen führen. Und man verunsichert den Gegner. Und in einer solchen Situation, in der es keine Wahrheiten gibt, profitiert immer derjenige, der militärisch die Oberhand hat, der die militärische Initiative hat. Das war in Syrien das syrische Regime mit Unterstützung der Russen. Und das ist in der Ukraine natürlich derzeit der Kreml.
Ganz herzlichen Dank für diese Einordnung. Daniel Gerlach war das, Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit, mit einem Vergleich zwischen den Kriegen in Syrien und der Ukraine. Herr Gerlach, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.